Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Bei der zurzeit unwirtlichen, menschengemachten Welt kein Wunder. Gleich mehrfach führen uns die Feuilletons dieser Woche zurück zur Natur. Und zweimal, passend zur Jahreszeit, zu den Pilzen in den Wald. Allerdings endet das beide Male überraschend mit Ärger. Ah, diese Wälder, diese Scheißwälder, wie sie rauschen und rauschen und rauschen, echauffiert sich eine Figur in Peter Handkes Buch »Versuch über den Pilznarren«. Daraus zitiert Mladen Gladitsch in der Welt am Sonntag und erklärt, die Figur werde süchtig nach der Pilzsuche und das verleide ihr dann alles. »Wie ein Zen-Mönch atmet der Pilzsammler die Waldluft tief ein«, schrieb Ijoma Mangold in der Zeit. Aber dann schilderte er, wie sich Pilzlein noch im Wald über ihr Smartphone in Facebook-Gruppen Hilfe beim Bestimmen erbitten, dann allerdings belehrt und beschimpft werden. Statt Entspannung Social-Media-Stress auch im Wald. Teils würde den Pilzsuchern bei Facebook unterstellt, sie hätten die Fotos von den angeblich selbst gefundenen Pilzen von der KI erzeugen lassen. Daher Mangolds Fazit: Rousseau hatte recht, erst mit der Gesellschaft kommen Neid und Missgunst. Die Wiedervereinigung sollte doch durch das Zusammenwachsen eigentlich Neid und Missgunst verringern, könnte man denken. Aber was, wenn das mit dem Zusammenwachsen immer noch nicht geklappt hat? 35 Jahre nach der Einheit überwiegt für viele Ost- und Westdeutsche das Trennende, schrieb Simone Schmollack in der Taz und berief sich dabei auf eine Umfrage. Hauptgrund für das Spaltende in der Gesellschaft, vermutete Detlef Esslinger in der Süddeutschen, sei letztlich der Kulturkampf. Wer an deutscher Einheit arbeiten will, nicht nur an der zwischen West und Ost, versuche es mal ohne Moralspektakel, riet Esslinger und forderte stattdessen eine pragmatischere und gelassenere Gesellschaft. Heribert Prantl wünschte sich dagegen eine mutigere Gesellschaft. Demokratie braucht Mut, sie braucht die Leidenschaft und das Selbstbewusstsein der Demokraten, schrieb der ehemalige Richter Prantl in der Süddeutschen. In Deutschland gehört es zu diesem leidenschaftlichen Selbstbewusstsein, endlich beim Bundesverfassungsgericht einen Verbotsantrag gegen die AfD zu stellen. Das Zittern vor der echten oder angeblichen Unsicherheit, ob man mit diesem Antrag auch Erfolg haben wird, es ist einer selbstbewussten Demokratie nicht würdig. Prantl verwies auf die USA, wo sich langsam Mut in Form von Widerstand gegen Donald Trump zeige. Trump, für den die transatlantische Wertegemeinschaft keine Bedeutung mehr habe, weil er selbst gar keine Werte besitze. Die Zeit der Werte ist vorbei, es ist die Zeit des Allerwertesten, schrieb Prantl in der SZ. Einst lehrten uns die USA Demokratie, nun zeigen sie, wie man sie abschafft, schrieb Rüdiger Schaper im Tagesspiegel. Im Interview mit dem Spiegel erklärte der Autor und Politikberater Giuliano da Empoli unsere heutige Wolfswelt, in der Autokraten und Tech-Bosse gemeinsam die internationale Ordnung zerlegen. Da Empoli sprach hier von den alten und neuen Raubtieren. Von Trump und Putin, der Europa mit Drohnen testet, bis Elon Musk, der die AfD und die radikale Rechte in Großbritannien unterstützt. Das Ziel ist es, das alte System zu zerstören. Die liberale Demokratie soll weg. Ihre Eliten, ihre Regeln, ihre Institutionen, erläuterte da Empoli. Diesen menschlichen Raubtieren gehe es um Leben und Tod. Wer dominiert und wer wird dominiert? Das sehen wiederum unsere Eliten nicht. Sie nehmen das Gegenüber noch als rationalen Akteur wahr. Derartige Fehleinschätzungen hätten in der Geschichte schon zu verheerenden Niederlagen geführt. Darüber würde man jetzt gerne mit einem so klugen und empathischen Menschen wie Georg Stefan Troller sprechen. Aber der ist nun mit 103 Jahren gestorben. In der Welt nannte Mara Delius den österreichisch-US-amerikanischen Journalisten jüdischer Herkunft, der vor den Nazis bis in die USA geflüchtet ist, den eigenwilligsten Chronisten des 20. Jahrhunderts. Mit Fragen gegen die Laufrichtung brachte Troller über Jahrzehnte hinweg Prominente dazu, für einen Moment lang ihre Maske fallen zu lassen, einen Blick auf ihre innersten Beweggründe zu gewähren und mit oft ergreifend einfachen Worten den Zuschauer in einer Art Sensibilitätsschock zur Selbsterkenntnis zu führen, schrieb Uwe Ebbinghaus in seinem Nachruf für die Frankfurter Allgemeine. Eine Art Sensibilitätsschock hat auch der norwegische Schriftsteller Karl-Uwe Knausgård erfahren. In einem Essay, den die literarische Welt abdruckt, für die übrigens Georg-Stefan Troller bis zuletzt eine Kolumne schrieb, beschreibt Knausgård, wie er im Kleinen, nämlich in seinem Londoner Garten, auf befriedigende Weise zurück zur Natur gefunden hat. Wem das in diesen wilden weltpolitischen Zeiten zu viel harmonische Natur ist, für den zum Schluss noch rasch Hans Zippert. Der wies in der Welt zunächst noch wahrheitsgemäß und nüchtern darauf hin, dass nun Hersteller vernetzter Geräte offenlegen müssen, wann und zu welchem Zweck sie Daten sammeln. Dann aber driftete Zippert in satirische Gefilde ab und schrieb: Natürlich erfährt man auch, ob der Mähroboter sich nachts mit Geräten von Nachbargrundstücken verabredet, um Jagd auf Igel zu machen.